Und wir wollen gleich damit beginnen, unsere Bibeln zu öffnen, bei Lukas Kapitel 23. Wir haben uns in den vergangenen Wochen damit beschäftigt, was auf Golgatha geschah. Wir haben die inszenierte Komödie auf Golgatha gesehen, den Kontrast auf Golgatha, die Bekehrung auf Golgatha, die Vollendung auf Golgatha. Und jetzt, heute, kommen wir dazu, dass wir die Reaktionen auf Golgatha sehen werden. Und in der letzten Botschaft haben wir uns mit Lukas Kapitel 23 beschäftigt, die Verse 44 bis 46. Und das war der Tod unseres Herrn Jesus Christus. Und heute werden wir uns mit den Reaktionen auf Golgatha beschäftigen. Und deshalb auch der Titel, die Reaktion auf Golgatha. Lukas schildert uns wirklich nur sehr, sehr kurz, welche Reaktion es auf den Tod von Christus gab. Und da waren erstens die Reaktionen der Römer, der römischen Soldaten, zweitens die Reaktion der Menschenmenge und drittens die Reaktion der Anhänger Jesu bzw. seiner Bekannten. Und das ist eine wirklich sehr passende Schilderung, um die Schilderung des Todes Christi abzuschließen. Denn jede dieser Reaktionen ist auch eine richtige Reaktion. Die römischen Soldaten reagierten so, wie sie es hätten tun sollen. Und die Menschenmenge reagierte so, wie sie es hätte tun sollen. Und die Anhänger Christi reagierten, wie sie es hätten tun sollen. Jede richtige Reaktion ist einzigartig. Und gemeinsam ergeben sie ein Gesamtbild der kompletten Reaktion, die von uns allen erwartet werden sollte. Es ist sicherlich passend für einen Sonntag, an dem wir auch das Mahl des Herrn feiern, die Reaktion auf das Kreuz Christi zu betrachten. Aber als unser Herr Jesus uns diese Verordnung zu der Mahlfeier gab, sollte das nicht nur dazu dienen, dass wir uns an die Geschichte dieses Ereignisses erinnern, sondern auch dazu, dass wir unsere Reaktionen darauf erneuern. Und dieses Mal, das uns zum Kreuz zurückführt, ist dazu gedacht, uns ein neues Bekenntnis der Sünde und ein erneuertes Bekenntnis zum Gehorsam zu entlocken. Es ist dazu gedacht, Dankbarkeit und Freude in uns hervorzurufen. Und es ist auch dazu gedacht, als Zeugnis zu dienen. In einem gewissen Sinne ist die Mahlfeier ein kompletter Ausdruck der Anbetung, der all diese Komponenten vereint. Während wir über die Reaktion nachdenken, die wir an jenem Tag auf Golgatha sehen, müssen wir gleichzeitig in unser Herzen blicken und uns fragen, wie unsere Reaktion auf das Kreuz aussieht. Lasst uns dazu die Verse 47 bis 49 lesen. Da heißt es, als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sich an ihre Brust und kehrten zurück. Standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt. Auch die Frauen, die ihm von Galiläa her nachgefolgt waren. Und sie sahen dies. Nun, Lukas verschwendet keine Zeit. Sobald Jesus verschieden ist, Vers 46, sobald er stirbt, gibt es sofort Reaktionen darauf. Und wir haben den ernsthaftesten Moment der Geschichte erlebt, den Tod Christi. Wir haben begriffen, dass er den uneingeschränkten Zorn Gottes für die Sünden all derjenigen, die je zum Glauben finden würden, auf sich geladen hat. Und wir haben gesehen, dass Gott auf Golgatha in Erscheinung trat, besonders zwischen 12 und 15 Uhr Nachmittag in der Finsternis und in dem Erdbeben. Und hier wird auch die Auferstehung der toten Heiligen aus ihren Gräbern erwähnt, obwohl sie erst nach der Auferstehung Jesu sich zu erkennen geben. Aber wir haben gesehen, dass der Vorhang im Tempel mitten in zwei riss. Und Gott zeigte sich in einer sehr kurzen Vorschau auf den gesamten Tag des Herrn, wenn er über die Erde richten wird. Aber diesmal entlud er sein Gericht, sein Zorn, nicht über Sünder, sondern über seinen eigenen Sohn anstelle der Sünder. Und das signalisierte die Ratifizierung des neuen Bundes. Und aus diesem Grund zerriss auch der Vorhang im Tempel in eben diesem Moment. Denn der Zugang zu Gott war jetzt vollkommen frei. Das war das Ende des Tempels. Das war das Ende der Priesterschaft, das Ende der Opfer und das war das Ende der alten Haushaltung. In dem Moment, in dem Jesus starb, war wirklich alles erloschen, auch wenn die Juden das nicht gleich verstanden und immer noch weiter in ihrem System opferten und so weiter. Wir haben uns mit diesen Dingen befasst und jetzt ist es an der Zeit, diese drei Reaktionen zu betrachten und uns die Frage zu stellen, wie unsere eigene Reaktion auf dieses so gewaltige, unvergleichliche Ereignis aussieht. Erstens sehen wir dort die Überzeugten. Die Überzeugten. Vers 47. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Nun, Matthäus und Markus berichten uns auch davon, was er tut. Und das Zeugnis des Hauptmanns ist sehr, sehr unwahrscheinlich, ja fast unglaublich, dass er sowas sagt. Und dazu müssen wir ein bisschen mehr wissen darüber, was ein Hauptmann ist. Ein römischer Hauptmann war ein Befehlshaber über 100 Männer. 100 Mann wurde eine Zenturie genannt. Und ihr Befehlshaber ist deshalb ein Centurio oder eben ein Hauptmann. Zenturien, Hundertschaften, waren die Grundbausteine einer römischen Legion. In der gesamten römischen Armee gab es ungefähr 25 Legionen und jede Legion bestand aus 6000 Mann, die in 10 Kohorten je zu 600 Mann aufgeteilt war. Und jede Kohorte bestand aus 3 Manipeln. Und jeder Manipel war in 2 Zenturien unterteilt. Eine Zenturie war somit also die kleinste Einheit im römischen System, wenn ihr das so wollt. Und jeder Hundertschaft stand ein Hauptmann vor. Sie waren Soldaten. Sie waren nicht irgendwelche Elite-Soldaten, sondern sie waren einfach solche, die am Boden mit ihren Truppen sich ihr Leben erfolgreich eingesetzt hatten. Sie hatten ihr Leben erfolgreich aufs Spiel gesetzt und waren Anführer in einer besonders harten und einer bedrohlichen Zeit. Dieser spezifische Offizier bewachte Jesus und stand offensichtlich den Soldaten vor. Er stand den Soldaten vor, die für seine Gefangenschaft verantwortlich waren. Er war sehr wahrscheinlich auch der Vorgesetzte der Soldaten, die Jesus Donnerstagabend im Garten verhafteten, die dann bei ihm blieben, um dafür zu sorgen, dass er nicht floh und dass er nicht irgendwelche Leute entführte. Und das wären die Soldaten, die in seiner Befehlsgewalt unterstanden, die bei ihm waren, die während der ganzen Zeit der Prozesse bei Jesu waren, insbesondere als er vor Pilatus geführt wurde, vor das Prätorium von Pilatus. Und dieser Hauptmann und seine Soldaten wären auch diejenigen gewesen, die Jesus verspotteten. Sie wären diejenigen gewesen, die ihm das alte Gewand eines Soldaten umwarfen, als sei das ein königliches Gewand, die ihm einen Stab in seine Hand drückten, als sei es irgendein Zepter und eine Krone auf seinen Kopf setzten, als sei es eine Königskrone, wenn es in Wirklichkeit eine Dornenkrone war. Sie waren diejenigen, die das Scheinzepter nahmen und ihn damit ins Gesicht schlugen, die ihn anspuckten und ihn verspotteten und Witze über ihn machten. Das waren die Soldaten, die von Anfang an Augenzeugen des ganzen Martyriums waren. Wisst ihr was? Sie hörten alle Gespräche. Sie hörten alles, was dort vor sich ging. Sie hörten alles, was die Führer Israels gegen ihn sagten und sie hörten das Urteil, unschuldig, das mindestens 6-mal ausgesprochen wurde, dass er unschuldig ist. Sie waren also in seiner Nähe und so sahen sie Jesus, der sich so verhielt wie sonst kein anderer je zuvor. Kein Gefangener hatte sich jemals so verhalten. Vollkommen unschuldig. Er beteuerte zwar seine Unschuld immer und immer wieder und dennoch übt er nie Vergeltung, schreit nie auf und fordert nie irgendeine Form von Gerechtigkeit, die er nicht bekommt. In seinem Leiden während der ungerechten Prozesse beweist er Gnade und Würde und erträgt all diesen Spott. Wisst ihr was? In diesem ganzen Prozess bleibt Jesus stumm. Er protestiert nie. Und obwohl sie ihn anspuckten, ihn verhöhnten und gnadenlos misshandelten, er verflucht sie nie. Und wisst ihr was? Er bedroht sie zu keinem Zeitpunkt. Und sie müssen darüber absolut erstaunt gewesen sein, wie anders er auf das reagierte, was vor sich ging im Vergleich zu jedem anderen Gefangenen, den sie je erlebt hatten. Nun, es gab für sie einfach keine Kategorie für dieses Verhalten. Ein unschuldiger Mann, der bis zum Kreuz geführt wurde, und dann waren sie es letztlich, die ihn an dieses Kreuz schlugen, zumindest 4 von ihnen, das haben wir schon gelernt. Aber bis jetzt und bis zu diesem Zeitpunkt scheint die Einzigartigkeit von Jesus noch keine besondere Auswirkung auf sie zu haben. Leute, sie waren hartgesottene Männer. Das waren keine Milchbubis. Und das passive Verhalten von Jesus schien sich in keiner Art und Weise darauf auszuwirken, wie sie ihn behandelten. Sie behandelten seine Passivität nicht etwa mit mehr Sympathie, keineswegs. Sie erwiesen ihm keine Barmherzigkeit, sondern schlugen die Nägel durch Hände und Füße, so wie sie das mit jedem anderen auch getan hätten. Und dann richteten sie das Kreuz auf und ließen es dabei in das dafür ausgegrabene Loch. Und dabei waren sie garantiert nicht zimperlich. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieses Kreuz in dieses Loch hineinplumpst und das die Wunden noch weiter aufreißen würde? Und dann warfen sie das Los über sein Gewand und saßen einfach nieder, um ihm beim Sterben zuzusehen. Einfach nur zuzuschauen, wie sie das immer wieder taten und so in Übung waren. Aber die ganze Zeit, und darüber könnt ihr euch sicher sein, dachten sie über die Dinge nach, die sie erlebten. Sie hörten, wie Jesus für seine Mörder betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie sahen, wie er ehrbar litt. Sie hörten, wie er zu seinem Vater rief. Und sie hörten auch, wie er einem reumütigen Verbrecher das Paradies anbot und versprach. Und dann erlebten sie das Unmögliche, absolut Unmögliche. Mittags wird es stockdunkel. Es wird Mitternacht am Mittag. 3 Stunden absolute Finsternis und ein Erdbeben, das Felsen spaltete. Sie konnten die Realität einfach nicht länger ignorieren. Die Finsternis, das Erdbeben und schließlich ruft Jesus unmittelbar, bevor er stirbt, mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das hat er nicht irgendwie so rausgestöhnt, sondern es war laut. Und das war noch nie geschehen. Denn das Gehirn der Menschen, die als Opfer einer Kreuzigung starben, das bekam zu wenig Sauerstoff. Und sie wurden lange, bevor sie tatsächlich starben, wirr in ihrem Kopf. Sie konnten kaum genug Luft zum Atmen schöpfen, geschweige denn, um lauthals zu schreien. Dieser Mann griff offensichtlich aus freien Stücken nach dem Tod und machte ihn sich untertan. Markus schreibt, interessant, Kapitel 15, Markus Evangelium, Vers 39. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie, unverschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Verblüffend. Woher hatte er diesen Ausdruck Gottes Sohn? Woher wusste dieser Mann um Gottes Sohn? Nun, in Johannes 19, Vers 7 lesen wir, dass die Juden ihn auf diese Weise vor Pilatus beschuldigten. Sie sagten ihm: Nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Und der Hauptmann an Jesu Kreuz kam zu dem Schluss, dass er es wirklich war. Nun, Matthäus merkt an, dass das Erdbeben, das sich zu genau diesem selben Moment ereignete, wie der Ausruf Jesu, ihnen den Rest gab und sie zum Glauben führte. Und als sie große Furcht empfanden. Nicht nur der Hauptmann, sondern auch die Soldaten bei ihm, die das Erdbeben sahen und die Dinge, die geschehen waren. Es war nicht nur der eine Hauptmann, sondern auch die Soldaten. Ist euch das mal aufgefallen? Dieser kleine Ausdruck, das ist bei Matthäus, fürchteten sich sehr, bestand aus genau denselben Worten, die auf dem Berg der Verklärung verwendet werden, als Petrus, Jakobus und Johannes, den verklärten Christus, sehr fürchteten, als sie ihn in seiner Herrlichkeit sahen. Und das ist die Art von Furcht, die typisch für Menschen ist, die erkennen, wer Jesus wirklich ist. Und sie erkannten, dass sie den Sohn Gottes gekreuzigt hatten. Welch eine entsetzliche, welch eine furchtsame Feststellung. Lukas berichtet uns, dass der Hauptmann sagte, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und gerecht, das war nicht nur eine Aussage über die Unschuld, sondern auch über positive Gerechtigkeit, die ihn zusammen mit anderen Soldaten dazu veranlasste, Gott zu preisen. Sie erkannten, da ist Gerechtigkeit. Sie waren zur Erkenntnis des wahren Gottes gelangt, des wahren Sohnes Gottes, als den Gerechten. Ist das nicht wunderbar? Und das sind die Ersten, die sich nur wenige Momente nach seiner Kreuzigung zu Christus bekehrten. Sie kommen genau zu dem Zeitpunkt zum Glauben, als Jesus stirbt. Oh, es gibt so viele andere Details, die wir gerne wüssten, was sie alles dachten und so weiter und so fort. Aber wir müssen noch ein bisschen warten. Eines Tages können wir diese Soldaten im Himmel fragen und dann können sie uns darüber ein bisschen informieren, was sie gedacht haben. Wussten sie, dass das Alte Testament versprach, dass der Messias der Gerechte genannt werden würde? Wussten sie das? Nun, in Jesaja 53, Vers 11 lesen wir, dass er der Gerechte sein wird. Und in Jeremia Kapitel 23, Vers 5 heißt es, er werde der Gerechte sein. Nun, dies hier ist mehr als nur eine siebte Bestätigung der Unschuld Jesu. Es ist das Wort Dikaios, das gerecht oder rechtschaffen bedeutet. Und aus der menschlichen Perspektive war das Ganze ein gewaltiges Verbrechen gegen die Gerechtigkeit. Ja, das ist die menschliche Perspektive. Wir denken, oh, wie unfair, wie ungerecht, als ob es überhaupt nicht Gottes Wille war. Aber von der göttlichen Perspektive aus war es ein gewaltiger Akt der Gerechtigkeit und Gottes Wille, dass der Sohn Gottes dort stirbt. Es fielen ihnen wie Schuppen von den Augen. Sie hatten nicht nur einen unschuldigen Menschen getötet, sondern einen Gerechten. Unschuldig bedeutet, er hatte nichts getan, dessen er beschuldigt wurde. Gerecht bedeutet viel mehr. Gerecht bedeutet, er tut nur das, was richtig ist. Und sie hatten tatsächlich den Sohn Gottes getötet, denjenigen, der alles recht tut. Und es war nicht nur der Hauptmann, sondern auch diejenigen, die bei ihm waren, die zum Glauben kamen. Und Leute, eines Tages werden wir mit diesen hartgesottenen römischen Soldaten Seite an Seite Christus dienen. Und wir werden die Gelegenheit ergreifen können und sie fragen können, was die Details waren. Diese Männer hatten die ganzen Einzelheiten während des ganzen Schauspiels aufgenommen. Sie hatten die Behauptungen von Jesus gehört, ebenso wie die Anschuldigung gegen ihn. Und sie waren zu der richtigen Schlussfolgerung gelangt. Natürlich unterstützt und befähigt durch das Wirken des Heiligen Geistes, der dort nicht nur einen Verbrecher, sondern eben auch einige römische Soldaten, hartgesottene römische, götzenanbetende heidnische Soldaten für das Reich Gottes gewann. Die Beweise waren überzeugend und sie waren die Überzeugten. Dann gibt es eine zweite Gruppe, und das sehen wir in unserem Text in Vers 48, stellt uns die Überführten dar. Wir haben einmal die Überzeugten, und jetzt kommen wir zu den Überführten. Heißt es, und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sich an ihre Brust und kehrten zurück. Hier begegnet uns wieder diese wankelmütige Menschenmenge. Meine Güte, was war das für eine Woche für sie? Was für ein Wechselbad der Gefühle, welche Achterbahnfahrt der Emotionen. Erstaunlich. Geht einmal zu Montag in euren Gedanken nur zurück. Dort sehen sie Jesus, wie er einzieht, wie er in die Stadt kommt, und sie werfen vor ihm Palmzweige nieder und sie begrüßen ihn als den Sohn Davids und sie preisen ihn als Messias und sie sagen, Hosianna, dem Sohn Davids. Sie priesen ihn als ihren König und ihren Messias. Und das war wirklich die Hoffnung, die sie in ihren Herzen hegten. Das war diese überschwängliche Freude. Das war das berauschende, nicht zu bändigende Glück. Das war ihr Moment. Der Messias kam. Und die Menge durchlebte eine rasende, eine freudige Erwartung, weil sie glaubten, dass ihr Messias endlich, endlich gekommen ist. Eine extreme Emotion, die ihr Herz wirklich höher schlagen ließ. Als sie über diese Realität nachdachten, Mensch, über Jahrhunderte kam er nicht und jetzt sollte er auf einmal da sein? Wow, das war extreme Freude. Aber wie ihr genau wisst, einige Tage später, am Freitagmorgen, sahen ihre Emotionen wieder ganz anders aus. Nicht extreme Freude ist ihre Empfindung, sondern extremer Zorn und Hass und Feindseligkeit, ausgedrückt in ihren Rufen, kreuzige ihn, kreuzigt ihn. Dieser Mann soll uns nicht regieren, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Wieder einmal ließen sie sich von extremen Emotionen mitreißen. Und während sie dieses Wechselbad der Gefühle durchlaufen, kommen sie hier zum letzten Gefühlsausbruch. Was ist das? Wie sieht der aus? Es ist Furcht. Sie schlugen sich an die Brust. Es ist Furcht. Sie haben große Angst. So haben die Juden das ausgedrückt. Und das ist die Menschenmasse, Vers 48, die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel. Die Scharen, die am Morgen begannen, sich zu versammeln und sich den ganzen Tag über versammelten und jetzt um das Kreuz herumstehen. Diese wankelmütige Horde, die das Theoria, das Schauspiel, das Spektakel betrachtet hat. Und dieses Wort für Schauspiel kommt nur hier vor. Es wird nur hier in der Bibel verwendet. Es ist ein einmaliges Ereignis, ein spektakuläres, unvergleichliches Ereignis, das göttliche Schauspiel auf Golgatha. Und wie reagieren sie nun? Was ist ihre Reaktion? Sie haben große Angst. Warum? Erinnert ihr euch? Das Ganze begann doch mit einer Komödie. Sie hatten ihren Spaß. Es begann damit, dass sie einen Scherz auf Kosten Jesu inszenierten, ihn mit Beschimpfung, mit Sarkasmus überhäuften, ihn zum Gespött machten. Aber dann kam Gott. Und Gottes Gegenwart war ihnen in der Finsternis und in dem Erdbeben bewusst. Und die Komödie war vorbei und es wurde eine Tragödie. Und niemand sprach 3 Stunden lang. Zumindest ist das nicht aufgezeichnet. Und auch Jesus sprach nicht während dieser 3 Stunden. Aber Gott goss seinen Zorn und seine Wut aus. Und sie hatten große Angst wegen der Finsternis und des Erdbebens, das die Felsen spaltete. Hey, das ist, was wir dort lesen. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten zurück. Sie kehrten zurück in die Stadt. Sie gingen zurück in die Stadt. Es ist 3 Uhr nachmittags, Jesus ist gestorben. Es ist an der Zeit, die Passahlämmer zwischen 3 und 5 Uhr zu opfern. Und dafür müssen sie zum Tempel gehen. Und wenn sie es noch bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehört hatten, so werden sie, wenn sie beim Tempel ankommen, absolutes Chaos vorfinden. Sie würden Zehntausende von Tieren finden, die zur Opferung vorbereitet worden waren, durch die volle Anzahl der Priester, die entsetzt waren. Weil was? Weil der Vorhang entzwei riss und das Allerheiligste freistand und offen war. Das Allerheiligste war die Gegenwart Gottes, die so furchterregend ist, dass nur eine Person einmal pro Jahr dort hinein durfte, der Hohepriester am Versöhnungstag. Hebräisch Yom Kippurim oder auch uns bekannt als Yom Kippur. Erst nachdem er Opfer für seine eigenen Sünde dargebracht hatte, durfte der Hohepriester eintreten und musste sehr schnell wieder herauskommen. Und jetzt steht das Allerheiligste weit offen. Das Chaos im Tempel, Leute, wäre unbeschreiblich gewesen. Sie hätten nicht gewusst, was sie tun sollten. Und diese Menschen kehrten hier zurück von dem Ort, an dem Jesus und die beiden Verbrecher hingerichtet wurden. Sie gehen, um ihr Passa zu feiern, aber sie gehen mit Sicherheit ohne Freude. Die Komödie ist vorbei. An ihre Stelle ist die Tragödie getreten und laut der Beschreibung von Lukas tat die Menge eine Sache. Sie schlugen sich an die Brust. Ja, sie schlugen sich an die Brust. Glaub mir, dieses Ereignis hat seinen Zauber, seinen Charme verloren. Ihre Seelen hatten eine tödliche Verletzung erlitten, die nicht mehr heilen wird. Es gibt Schmerzen ohne Linderung und Schuld ohne Trost. Und glaub mir, sie wissen, dass Gott gekommen war. Frisch geäußerte Worte der Gotteslästerung, die ihnen so leicht von den Lippen gekommen waren, sind jetzt die Ursache für ihre eigene Angst. Das ist die Ursache für ihre Schuld und für ihre Furcht. Und deshalb schlagen sie sich an die Brust. Und ich weiß nicht, ob euch das auch daran erinnert, was der Zöllner tat in Lukas Kapitel 18, Vers 13. Der vor Furcht und Schuld seine Augen nicht einmal anhob, der seinen Kopf beugte und sich an die Brust schlug und sagte, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und auf diese Weise drückten die Juden ihre Schuld und ihre Furcht aus, weil sie gegen Gott verstoßen hatten. Nun, es war wirklich das Übernatürliche, das sie in diesen Angstzustand versetzte. Und auch das, ihr Lieben, ist eine richtige Reaktion. Es ist eine Reaktion, die uns geboten wird. Schrecken angesichts der eigenen Schuld und Ablehnung Jesu Christi ist eine richtige Reaktion. Leute, Furcht vor göttlichem Gericht wegen der Art und Weise, wie wir Christus behandeln, ist genau das, was ein Sünder empfinden sollte. Und das hatte einige Vorteile. Und ich bin überzeugt, dass diese Schuld, auch wenn sie in diesem Text nicht überwunden wird, ihre Schuld wird in diesem Text nicht überwunden, das wollen wir gleich klarstellen, aber sie ist die Vorbereitung auf etwas, das später kam. Während sie zurückkehren, empfanden sie die Schuld. Und diese Schuld würde Tag für Tag noch mehr zunehmen, weil sie die Erinnerung an dieses Ereignis nicht aus ihren Gedanken verbannen konnten. Und als Petrus dann an Pfingsten aufstand und eine Predigt hielt, endet diese Predigt wie folgt. Soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Oh, diese Worte steigerten die Schuld, die sie bereits sowieso schon empfanden. Die Furcht vor göttlichem Gericht wegen dem, was sie getan hatten, ist unermesslich und jetzt bei dieser Predigt auf dem Höhepunkt. Und als sie das hörten, lesen wir in Vers 37, auch in der Apostelgeschichte dort, drang es ihnen durch das Herz. Es drang ihnen durch das Herz. Und das Herz wird durch die Erfahrung am Kreuz bereits erweicht. Ich bin ziemlich sicher, für diese Leute war die Schuld und Furcht, die sie bei der Rückkehr von Golgatha empfanden, die Vorbereitung auf die Predigt von Petrus an Pfingsten. Und sie sprachen zu Petrus und den restlichen Aposteln, was sollen wir tun? Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Wie können wir errettet werden? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Seid errettet. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 30, 300, 3000 Seelen hinzugetan. Wow, unglaublich. Die anfängliche Vorbereitung auf diese Buße an Pfingsten war das Schlagen an die Brust aus Entsetzen und Schrecken, aus Furcht vor dem, was sie Jesus angetan hatten. Und wenn ihr Kapitel 3 der Apostelgeschichte lest, werdet ihr feststellen, dass die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft des Jesus Christus, den sie kreuzigten, tatsächlich sowohl der Herr als auch Christus ist, weiterhin von den Lippen der Aposteln durch ganz Jerusalem ertönte. Und deshalb wurden die Apostel von den Führern Israels gestoppt. Sie wurden von den Führern Israels verhaftet. Aber wisst ihr was? Das endete überhaupt nichts. Sie machten einfach weiter. Das endete wirklich gar nichts. Denn in den Herzen vieler, vieler Menschen, die dort waren, hatte das Evangelium bereits begonnen zu wirken. Und obwohl die Apostel von den Führern zum Schweigen gebracht wurden, lesen wir dann in Apostelgeschichte 4 und Vers 4, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Das sind Zahlen, ne? Das sind klasse Zahlen. Erst 3000 und vermutlich dazu noch Frauen und dann 5000 Männer plus Frauen, Tausende von Menschen, die in den Wochen nach dem Tode Christi zum Glauben kommen. Und die Vorbereitung dafür beginnt an jenem Tag auf Golgatha, als sie mit der Furcht Gottes erfüllt wurden. Nochmals. Das hier ist die richtige Reaktion. Das ist die richtige Reaktion. Das muss zu Buße, Furcht, Schuld und Angst führen. Ehrfürchtige Scheu muss zu Buße und Glauben an Christus führen. Und wenn sie das tut, Leute, hört genau zu. Wenn sie das tut, dann folgt die Errettung. Dann folgt die Errettung. Es war eine richtige Reaktion der überzeugten Römer, Jesus als Sohn Gottes anzunehmen. Und es war ebenso eine richtige Reaktion der Menschen, Furcht zu empfinden. Und dann für viele Tausende von ihnen dann Buße zu tun und Christus zu einem späteren Zeitpunkt anzunehmen. Nun, jetzt bleibt uns nur noch eine dritte Gruppe, nachdem wir die Überzeugten gesehen haben und die Überführten, kommen wir zu einer weiteren Gruppe in Vers 49. Es standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt, auch die Frauen, die ihm von Galiläa her nachgefolgt waren, und sie sahen dies. Ganz einfach, ganz schlicht. Und sie sahen dies. Alle, die ihn kannten und die Frauen, die kleine Gefolgschaft, die die Anhänger Jesu ausmachte, Frauen aus Galiläa, unter anderem Susanna aus Kapitel 8, war eine von ihnen, wie ihr vielleicht wisst. Dann war da Maria Magdalena und Maria, die Mutter unseres Herrn. Es gab noch andere unter den Frauen. In Johannes wird uns das gezeigt in Kapitel 19, Vers 25 bis 27. Er identifiziert sie. Ich möchte es euch kurz vorlesen. Da heißt es: Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter erstens, dann die Schwester seiner Mutter, dann Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Okay? Die katholische Kirche macht daraus drei. Wir haben da mal drüber geredet, aber wollen das nicht weiter ausführen. Aber hier sind vier Frauen und da waren dann noch andere, wie ich bereits erwähnte, auf die im achten Kapitel von Lukas hingewiesen wird und die Anhänger Christi waren. Außerdem war da der Jünger, den er lieb hatte, Johannes. Johannes betont das zumindest immer. Ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat, der so überwältigt war davon. Und Johannes teilt uns in diesem Abschnitt, den ich euch gerade vorgelesen habe, mit, dass sie in der Nähe des Kreuzes standen. Ja, wenn ihr zu Johannes geht, stehen sie in der Nähe des Kreuzes. Und das muss am Anfang der Kreuzigung gewesen sein, und zwar bereits als zweites, erinnert ihr euch, als zweites sagte Jesus: Frau, siehe dein Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Erinnert ihr euch? und er übergab die Fürsorge für seine Mutter an Johannes. Jetzt aber, jetzt am Ende, stehen sie nicht mehr in der Nähe des Kreuzes. Vers 49 lesen wir, sie stehen weit entfernt. Und als diese inszenierte Komödie sich entfaltete, als der Spott und die Beschimpfung sich entfalteten, ist es sehr begründet anzunehmen, dass sie das, was mit denjenigen geschah, den sie so inbrüstig liebten, nicht ertragen konnten und sich an den Rand zurückzogen. Und dann, in all der Finsternis und dem Entsetzen des Gerichts, das kam, hätten sie vielleicht gedacht, als Gott herabkam, dass er die Römer und die Juden niederstrecken würde. Aber stattdessen bekommt Christus seinen Zorn zu spüren. Und so stehen sie jetzt in weiter Entfernung. Und es mag so scheinen, als ob wir nicht wirklich wüssten, was sie dachten. Denn der Text sagt hier lediglich, sie sahen, was geschah. Sie sahen, was geschah. Wir sehen überhaupt keine Reaktion. Und ich glaube, das sagt hier alles, Leute. Das sagt alles. Kommentarloses Zusehen. Warum wohl? Warum gibt es keine Kommentare? Weil sie einfach nicht wussten, was sie sagen sollten. Sie sind geschockt. Sie sind absolut fassungslos. Und deshalb nennen wir diese Gruppe die zeitweilig Fassungslosen. Zeitweilig, temporär, Fassungslosen. Sie denken, wie kann das sein? Wie kann das sein? Sie können das Ganze einfach nicht verstehen. Da hängt der Messias. Das ist der Christus und sie wissen das. Das ist der Sohn Gottes und das haben sie erkannt, aber sie sind verstört durch das, was mit ihm geschehen ist. Sie können es nicht verarbeiten und sie können es nicht verstehen. Es gibt keinen Sinn. Sie sind völlig durcheinander. Und das ist dieselbe Einstellung, die wir auf der Straße nach Emmaus sehen, nach Emmaus, bei den Jüngern, die nicht begreifen können, was geschehen ist. Was sie angeht, ist das alles sehr unverständlich. Sie begreifen diese Geschehnisse einfach nicht. Ja, sie sind sprachlos, sie sind einfach fassungslos, sie sind voller Schock. Leute, auch das ist die richtige Reaktion, wenn das Kreuz das Ende bedeutet hätte. Wenn das Kreuz alles ist, was es gibt, dann hinterließe das auch einen gewaltigen Schock bei uns. Bis zu diesem Zeitpunkt wären wir absolut völlig durcheinander. Sie sprachen nicht, weil sie nicht wussten, was sie sagen sollten. Fassungsloses Schweigen ist alles, was sie darbringen konnten. Und das hielt an bis Kapitel 24. Bis zum Sonntagmorgen, als die Frauen und die Anhänger Jesu herausfinden, dass er lebt. Das, Leute, ist eine angemessene Reaktion. Angesichts des Kreuzes fassungslos zu sein, ist eine angemessene Reaktion. Es ist eine angemessene Reaktion, am Kreuz geschockt zu sein. Ich erinnere mich an die Geschichte der Taliabo. Erinnert ihr euch an den kleinen Stamm? Ja, einige von euch haben diesen Film gesehen, dieses Video. Und die Taliabo sind absolut geschockt, als sie hören, dass Jesus gestorben ist und dass er umgebracht wurde. Und sie sind bestürzt und das ist eine angemessene Reaktion. Aber das verwandelt sich. All das verwandelt sich in große Freude. Und zwar mit der Auferstehung. Und ich glaube, wir können die Trauer an diesem Tag nicht einmal ansatzweise verstehen. Und es wäre unmöglich, die Trauer, die sie empfunden haben müssen, als sie auf das blickten, was sie getan hatten, auch nur ansatzweise zu beschreiben. Aber ihre Trauer verwandelte sich in Freude. Sie verwandelte sich in große Freude, als Jesus aus dem Grab stieg. Leute, diese drei Betrachtungen, die Lukas uns hier gibt, erinnern uns daran, dass der Grund für den Tod von Jesus darin bestand, erstens, Sündern die Zuversicht zu geben, dass er der Sohn Gottes ist. Zweitens, Sünder dazu veranlassen, für ihre Sünden Buße zu tun. Und drittens, Sünder dazu zu bringen, seinen Tod und seine Auferstehung zu akzeptieren. Darin besteht die Errettung. Ich sage es nochmal. diese Betrachtung, die Lukas uns gibt, erinnern uns daran, dass der Grund für den Tod von Jesus darin besteht, erstens Sündern die Zuversicht zu geben, dass er der Sohn Gottes ist. Zweitens, Sünder dazu veranlassen, für ihre Sünden Buße zu tun. Und drittens, Sünder dazu zu bringen, seinen Tod und seine Auferstehung zu akzeptieren. Das ist Errettung. Und meine Frage an euch heute Morgen ist, wie sieht eure Reaktion darauf aus? Seid ihr überzeugt oder seid ihr nur überführt? Seid ihr überzeugt oder überführt? Und haben sich eure Verwirrung und eure Bestürzung durch die Herrlichkeit der Auferstehung aufgelöst? Und ich vertraue darauf, dass das der Fall ist. Amen.